Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Scratch Back. Die Natur meiner Vorführung und die Arbeit an Plattenspielern hat es für mich als nötig erwiesen, Ihnen einige einleitende Worte zu widmen, die vielleicht etwas umfangreicher sein werden, als was normalerweise hier in dieser Reihe stattfindet, so unter dem Gesichtspunkt Ihnen vielleicht einen gewissen Überblick über die Voraussetzungen zu geben, die mein Schaffen als Plattenspieler, Künstler beziehungsweise eigentlich im allgemeinen Sinne, wie ich mich verstehe, als Medienkünstler zu geben. Grundlage überhaupt ist die Vorstellung des DJs als eines universalen, beispielhaften Künstlers, der beiläufig Material zusammenfasst und daraus Neues schafft. Also es ist meine Idee und nicht nur, glaube ich, meine, dass es heutzutage überhaupt keine andere Form des Künstlers gibt als den DJ. Nicht in dem Sinne dessen DJs, den man in irgendwelchen Clubs vorfindet, nicht auch im speziellen Sinne, vielleicht in dem Sinne, was ich hier vorführe, sondern als eines allgemeinen Künstlermodells. Und ich werde versuchen, aus einigen Beispielen und Anmerkungen im Folgenden Ihnen versuchen klarzumachen, was es bedeutet, DJ zu sein. Nun ist es so, dass ich zuerst durchaus von einem historischen Modell ausgehe, der historischen Wirklichkeit. Und wenn man sich so umschaut, dann ist es vielleicht so, dass man im Sinne des DJing und auch der Plattenspielermusik immer wieder die Hinweise auf die Musik konkret findet, also Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, verbunden mit den Namen Pierre Schaeffer und Pierre Henry, also die damals in ihren Musikstücken Plattenspieler, die sie im Rundfunk vorgefunden haben, benutzt haben, auch damals auch schon Platten manipuliert haben, nämlich zu sogenannten Locked Grooves. Das sind Platten, die quasi nur eine Rille besitzen, die sich kreisförmig um die Platte schließt. Aber etwas präziser und konkreter bezieht sich auch meine Arbeit auf den Beginn des eigentlichen DJings, wie es so etwa Anfang der 70er Jahre von 73 bis 77 in der New Yorker Bronx stattgefunden hat, verbunden mit den Namen Cool DJ Herc und Grandmaster Flash. Und das war ungefähr so. Man muss sich vorstellen, das waren arme Jungs, wenn ich es mal so salopp sagen darf, die konnten sich für ihre Tanzveranstaltungen, die sie dort in den Slums abhielten, natürlich keine Band und auch kein Orchester leisten, aber sie hatten Plattenspieler. Und zu diesen Plattenspielern kamen sie irgendwann mal auf die Idee, zwei gleiche Platten, also identischen Inhaltes, zu nehmen und aus diesen, auf den Platten, die sie vorfanden, ganz bestimmte Rhythmus-Tracks, also ein Schlagzeug-Break, herauszunehmen und dann blitzschnell auch über den Crossfader, dessen Erfindung angeblich auf Grandmaster Flash zurückgeht, blitzschnell auf die andere Platte umzuschalten und dort den gleichen Rhythmus-Track nochmals zu spielen und dabei, während sie umgeschaltet haben, den anderen Track zurückzuziehen, also quasi einen sogenannten Backscratch zu bringen, also die Platte ein Stück zurückzuziehen, wieder an den Anfang des ursprünglichen Rhythmus-Tracks und dahingehend dann wiederum das Gleiche mit dem anderen zu machen, sodass sie dahingehend kamen, dass sie einen kontinuierlichen Rhythmus erzeugen konnten. Natürlich in einer gewissen Weise holprig, ein bisschen nicht so perfekt, aber immerhin in einer Weise, dass sich dadurch eine gleichschwebende, eine kontinuierliche, wenn man nach heutigen Worten, Beatstruktur entwickelte. In einem gewissen Sinne, von dem heutigen Sinne aus, war das sowas wie ein produktives Missverständnis, dass man dahingehend, also quasi die Plattenspieler, missbraucht hat auf etwas hin, was sich viel später natürlich dann technisch durchgesetzt hat, in Form von Samplern, aber auch natürlich CD-Spielern. Also heutzutage ist es so, dass der eigentliche Zweck oder das, was sie damals sich vorgestellt haben, dass das in der Form nicht mehr nötig ist, so zu produzieren. Also dass man Loops werden heutzutage von Samplern, sei es in Form von Hardware-Samplern oder auch Software-Samplern, also was sich auf Laptops oder anderen Computern findet, hergestellt. Nichtsdestotrotz hat diese Form der Plattenspielerbehandlung sowas wie eine Art Initialzündung, einen Start gegeben, um überhaupt mit Plattenspielern produktiv umzugehen. Und schon damals tauchte auch die Frage auf, ja, was ist denn das überhaupt? Nicht? Also da sagte zum Beispiel jemand, also aus der frühen Zeit, hey man, wir spielen hier keine Platten, wir spielen Vinyl. Das nur so als Hinweis, denn es geht eigentlich auch darum, auch in meiner Arbeit, die sich ja nun historisch gesehen sehr, sehr viel später abspielt, also fast 30 Jahre später, also immer noch zu fragen, was ist das überhaupt? Was macht ein Plattenspieler überhaupt in dem Sinne ein Instrument überhaupt? Oder kann man sagen, ein Instrument ist vielleicht schon ein Tick zu viel gesagt, was macht ihn als Gerät aus? Und dahingehend fand ich es dann sehr spannend, dass im Vorfeld der Vorbereitungen zu dieser Performance hier die Frage auftauchte, ob denn nicht hier Plattenspieler vorhanden wären, ob nicht die Veranstalter eigentlich diese Geräte mir zur Verfügung stellen sollten. Das war zumindest mein Anliegen, mein Anfragen, worauf mich dann eine E-Mail erreichte, in der sinngemäß etwa sowas stand wie, wir gehen davon aus, dass Musiker ihre eigenen Instrumente mitbringen. Und das ist natürlich eine interessante, daraus entwickelt sich natürlich eine interessante Frage, was ist in einem Sinne, was bedeutet das Eigen und was bedeutet in dem Zusammenhang das Instrument, nicht? Also quasi als Gegenpol dazu wurde gesagt, ja, also Klavier und Orgel, das wird normalerweise gestellt, nicht? Und ansonsten bringen die Musiker ihre eigenen Instrumente mit. Nun ist die Frage, was versteht man unter einem eigenen Instrument? Wahrscheinlich nicht in dem Sinne, dass es sowas wie eine, sozusagen im Sinne eines proprietären Objektes, etwas, was man sozusagen, was einem gehört, sondern ich glaube, es ist viel mehr darin, drin, dass es sowas ist wie etwas, das man sich angeeignet hat, also im Sinne einer fortwährenden Aneignung, einer Übung an diesem Instrument, dass man es sich sozusagen zu eigen macht, dass es einem sozusagen gehorcht und gehört dabei. Nicht? Also man kann insofern sagen oder zumindest sich fragen, wenn man jetzt das Beispiel Klavier nimmt, nicht? Das ist natürlich auch etwas, was man sich in der Form aneignet. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass das Modell Klavier, das ist sicherlich nicht nur die Sache, dass es ziemlich groß und schwer zu transportieren ist, sondern es ist, glaube ich, auch dahingehend eine Art Unikum, dass es von seiner Tonerzeugung, auch von der Konzeption seines Klanges sehr viel abstrakter ist als jedes andere Instrument. Denn wenn man sich so überlegt, es gibt im Grunde ein Instrument, was man nicht veräußern, verleihen kann, was im wirklichen Sinne das eigene Instrument ist, und das ist nämlich die eigene Stimme, nicht? Und insofern ist auch das ein eigenes Instrument, was in sich in einer Weise stimmen lässt, nicht? Das sind natürlich im Sinne die Streichinstrumente, die Blasinstrumente, Saiteninstrumente und da auch die Blasinstrumente sind ja nichts anderes im Grunde als sowas wie eine Verlängerung der menschlichen Stimme. Also, wenn man es mal so in einem Wort zusammenfassen kann, dann ist das Instrument im Grunde sowas wie kann man das eigene Instrument erstmal sowas wie eine Art Erziehungskomplex verstehen, als etwas, auf das man hin erzogen wird, als etwas, das sozusagen für den Musiker ihm nahegebracht wird. Wenn man das vielleicht mal sich so als sozusagen als Denkbeispiel vornimmt oder mal überlegt, folgendes Beispiel, also ein Orchester ginge auf Reisen und niemand hätte ein Instrument dabei, sondern das Orchester käme also irgendwo hin an den Ort, wo es auftritt und da lägen dann nun etliche Instrumente einfach herum und man würde ihnen sagen, also sucht euch doch einfach was aus, nicht? Also nehmt euch was euch gefällt und spielt damit. Nicht? Also, das wäre vielleicht sozusagen die Frage dessen, also was nach dem eigenen Instrument. Nicht? Und wenn man vielleicht so sagen, dass das hier in einer gewissen Weise vielleicht weit hergeholt scheint, so hörte ich doch vor einigen Tagen über neue Vorstöße von der WTO, also der Welthandelsorganisation, Kultur als Handelsgut zu verbreiten und Hemmnisse im Austausch von kulturellen Gütern und Dienstleistungen abzubauen. Und da kam also folgendes Beispiel, dass man sich vorstellen könnte, dass die chinesischen Berliner Philharmoniker, dass die durch ein chinesisches Orchester ersetzt werden könnten. Weil die könnten das besser und billiger anbieten, als das, was die Berliner Philharmoniker machen. Nicht? Also das ist ja jetzt nicht so, in dem Sinne, man mag vielleicht das erste Beispiel als weit hergeholt nehmen, das habe ich mir auch selber ausgedacht, dass das Orchester irgendwo hinkäme und die Instrumente einfach nehme, die da rumlegen. Während das andere, das habe ich tatsächlich neulich im Radio gehört, dass das als Möglichkeit nicht auch, hat auch, könnte auch Konsequenzen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, nämlich dass Anbieter aus Korea könnten das besser machen. Also Herr Leukert, sehen Sie sich vor. Gut, kommen wir zur Frage. Ist der Plattenspieler überhaupt ein Instrument, nachdem wir kurz die Frage nach der Eigenheit angerissen haben? Und wenn man sich nun fragt, was macht denn nun ein Plattenspieler, was macht ein gewöhnliches Instrument, sagen wir eine Klarinette oder ein Klavier aus, so können wir vielleicht ganz kurz feststellen, dass das Normale, bei dem normalen Instrument, da muss man immer irgendwas tun. Das, sagen wir doch, wenn man so, man muss reinblasen, draufhauen, das in irgendeiner Weise anschieben, damit was passiert. Beim Plattenspieler ist es genau umgekehrt, der macht erstmal, der spielt und erst, der wird erst in dem Moment zu einem Instrument, also in dem Sinne, dass man ihn überhaupt wahrnimmt in seiner Eigenheit, auch in der Eigenheit dessen, der ihn bedient, indem man den Plattenspieler nämlich anhält, indem man ihn quasi hineinfuhrwerkt, sozusagen, dass man willkürlich Start und Stop drückt, dass man eben all diese Techniken anwendet, die sich eben aus dem DJing, also aus der Bronx, nämlich auch dem Scratchen, was angeblich so eine Zufallsentdeckung war, dass ein Musiker von seiner Mutter gestört wurde und ihm dabei die Nadel aus der Hand rutschte und genau dieser ratschende Ton erzeugte. G.G. Wizard nannte sich dann dieser Mensch. Also das ist das, was den, glaube ich, den Plattenspieler als überhaupt erst zum Instrument macht, nämlich dahingehend, dass man ihn anhalten muss in seiner, sozusagen in dem, was ihn natürlich auszeichnet, nämlich dass er möglichst unhörbar, nicht alle Hi-Fi-Freaks kennen das, nicht? Umlaufschwankungen etc., Klirrgrade, all das sorgt dafür, dass man den Plattenspieler möglichst nicht wahrnimmt und man muss relativ brutale Eingriffe vornehmen, um überhaupt den Plattenspieler hörbar als Instrument zu handhaben. Also wenn man es sozusagen in einem Wort sagen kann, im gewissen Sinne ist der Plattenspieler sowas wie ein Meta-Instrument, was auch sich schon als kurze Zwischenbemerkung in der Musik konkret angedeutet hat, nicht nur im Plattenspieler, sondern überhaupt dahingehend, dass zum ersten Mal sowas wie Studiomusik entstand. Also dass Musik innerhalb eines ganz bestimmten abgeschlossenen Raums, also Raum nicht nur im physischen Sinne, sondern auch in dem Sinne, dass sozusagen der Circuit, also die ganzen Schaltkreise, sich abseits von den Zuhörern quasi konstituiert haben und dann vielleicht nur noch über ein sozusagen dünnes Medium, sei es die Schallplatte, sei es die Radioübertragung, an die Zuhörer weitergegeben wurde. Und zum anderen, im Sinne von Metainstrument, ist ja das eigentlich Charakteristische am Plattenspieler, das ist, dass normalerweise es sich hier um Musik von Musik handelt, also Musik aus schon vorgefertigten Elementen, also von herkömmlichen Schallplatten, nicht? Also das ist zwar nicht immer der Fall, es gibt natürlich auch Plattenspielerkünstler, wir hatten ja neulich die Kollegen Augstkorn hier zu Gast, die eigens eine Schallplatte angefertigt haben. Meine Vorstellung ist eher eben die, darauf Wert zu legen, dass die Musik schon in dem Sinne Handelsgut, also quasi Produktion ist, auf die ich nochmals zurückgreife, also in den Begriffen von Deleuze und Guattari, Produktion der Produktion darstellt. Insofern bin ich auch in dieser Weise so, also sehe ich es so, dass in dem Begriff von Produktion, der Produktion, das ist, was der französische Theoretiker Bourriaud Post-Production genannt hat, was sich auch darin kennzeichnet, dass die eigentliche Trennung zwischen Konsument und Produzent in der Form der Post-Production, also der Musik aus Musik oder Musik der Musik oder Produktion der Produktion, immer stärker zusammenfällt. Dass diese eigentliche Trennung von jemandem, der macht und etwas, das gemacht wird, nicht mehr vorhanden ist. Zum Abschluss dieser Einführung, wie stellt sich die Situation heute dar? So ist zum einen festzustellen, dass im Gegensatz, oder sagen wir mal in Anlehnung, parallel zu dieser Situation hier, die man ja auch in dem Rahmen als Studiomusik bezeichnen könnte, im eigentlichen Club der Plattenspieler unsichtbar bleibt und auch erst für spezifische Eingriffe an diesem Plattenspieler sichtbar und hörbar gemacht werden muss. Wenn man es sozusagen so sieht, dass es quasi zwei Formen der Plattenspielerbehandlung gibt, die nebeneinander existieren, und zwar den herkömmlichen DJ und den, sag ich mal, Turntable-Künstler, so lässt sich abschließend feststellen, dass für den DJ der Plattenspieler eigentlich ein nostalgisches Instrument ist. Denn das, was er eigentlich erreichen will, nämlich einen kontinuierlichen Soundstream zu erzeugen, jeder, der schon mal in einem Club war, kennt das, dieses Gefühl, was sich ganz besonders auch bei Techno-Performances darstellt, dieses stundenlange Nicht-Absetzen der Musik, das nahtlose ineinander Mixen von Stücken, also dass überhaupt kein Übergang hörbar ist, das könnte eigentlich besser durch CDs, Solid State, also Chips etc., Sampling-Geräte geschehen. Das Verfahren ist eigentlich modern. Das macht quasi sozusagen das Spannungsfeld des herkömmlichen DJs aus. Einerseits bleibt er aus gewisser Nostalgie bei altmodischen Geräten, steht aber gleichzeitig mit seinem sozusagen einem Bein in der Zukunft, in der er versucht, aus diesen Bruchstücken etwas möglichst Einheitliches, nahtlos zusammengefügtes Ganzes zu erzeugen. Der Turntable-Künstler, Turntablism ist so ein Begriff, der sich ungefähr so in den 80er entwickelt hat. Christian Markley wäre da so ein Hinweis zum Nachschauen. Der Turntable-Künstler hingegen ist jemand, der von seinem Verfahren her, also von dem, wie er die Platten behandelt, sozusagen in der altmodisch oder beziehungsweise noch dahingehend zurückgewandt, zurückschauend auf das, was sich einmal in den 70er Jahren als bestimmtes Verfahren gebildet hat, als damals doch hilfloser Versuch, einen ganz bestimmten Soundeindruck zu erzeugen. Modern hingegen ist immer noch die Idee des Plattenspielers als eine Art Metamaschine, die Altes in Neues verwandelt. Infolgedessen habe ich für diesen Verfahren, für das Zusammensehen dieser beiden Aspekte, den Begriff Retro-Zukunft entwickelt, zu dem ich Sie heute herzlich einladen möchte. Dankeschön.